Ich habe immer gedacht, als Führungskraft, weil ich von da kam, bist du erstens der Beste sowieso in deinem Fach und du bist quasi der Vorturner und alle anderen müssen nachturnen.
Ja, hallo, hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitasch und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin Barbara Vitasch und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Mein heutiger Gast ist Pascal Reischel. Pascal, schön, dass du heute Morgen dir Zeit genommen hast und in meinem Online-Studio mit mir über dein Thema Führung, Selbstführung, aber auch deine Führungserfahrung sprichst.
Super gerne, Barbara. Online-Studio klingt so freundlich. Ich muss ehrlich sein, ein bisschen Angst hatte ich. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert mit der Aufnahme, aber ich werde mein Allerbestes tun und freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
Pascal, du bist einer meiner wichtigsten Wegbegleiter seit fast 7 Jahren. Als Freund, als IT-Spezialist, als Sparing-Partner, als gemeinsame Schirmperson in einem Social-Business-Projekt. Und wenn ich google, erhalte ich folgende Information. Pascal ist ein Digital Native der ersten Stunde und hat erfolgreich Technologien und digitale Prozesse in globalen Konzernen implementiert und interkulturelle Teams geführt. Zusätzlich berät er Startups in Silicon Valley bei Themen wie digitaler Kollaboration und selbstorganisierten Teams. Deine berufliche Laufbahn, sagt mir auch das Internet, du hast begonnen als Technical Lead bei Salamander. Du warst dann selbstständig im IT-Bereich. Du warst Head of EMEA, IT und Global End User Computing bei Artisan. Du bist Head of IT bei Next47. Du hast seit mehr als 20 Jahren internationale Erfahrung in der Informationstechnologie, sowohl auch internationale und interkulturelle Führungserfahrung. Und seit 2020 bist du auch Getting Things Done Trainer. Wir beide kennen uns durch Working Out Loud, wo wir im Jahr 2018 mit einem Circle durch diese Learning Journey gereist sind und haben seitdem gemeinsame Führungskräfte-Trainings gegeben, sind beide Schirmpersonen bei Sindbad. Du bist in vielen, vielen Dingen mein großes Vorbild. Pascal, dein Leben ist so bunt und so vollgepackt, da ist sicherlich noch das eine oder andere, was ich vergessen habe.
Ja, ich bin eine Mischung aus beeindruckt und schockiert von den ganzen Jahreszahlen, die du da erwähnst. Das ging schon los bei, dass wir uns 7 Jahre kennen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es schon so lange her ist. Ich kann dir sagen, dass du leider überhaupt nicht gealtert bist in der Zeit und ich werde deutlich älter, finde ich. Aber die Zahlen danach kommen, sind noch viel schlimmer. Ja, aber vieles, glaube ich, lässt sich erklären, weil ich auf der einen Seite immer jemand war, der unglaublich viel Zeugs ausprobiert einfach und viel beschäftigt bin, weil ich Dinge gerne tue einfach. Ich mach einfach gerne. Und ich habe früh angefangen. Ja. Also ich habe einfach mit 8 Jahren angefangen zum Programmieren. Damals hieß das Internet noch nicht Internet. Und habe dann, also ich würde sagen, ich bin mein Leben lang im Technologiebereich zu Hause. Ich habe in allen Schulen, wo ich war, den damals noch EDV-Unterricht geleitet, war dann sogar am Schluss wirklich angestellt in der Schule und habe dort diesen Unterricht gemacht mit, glaube ich, von 6- oder 7-Jährigen bis 16-Jährigen. Und habe dann, wie du es richtig gesagt hast, bei Salamander angefangen. Das habe ich eigentlich schon fast vergessen gehabt. Habe da zuerst als Techniker angefangen, wurde sehr schnell dann aber technischer Leiter. Und genau, wie du richtig gesagt hast, war ich selbstständig. Auch das habe ich schon fast vergessen. Im IT-Bereich alles Mögliche gemacht, von Webseiten bis Netzwerke bei Firmen. Ich habe auch ein Internetcafé gehabt. Und das hat mir aber irgendwann einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und habe dann aus einem reinen Zufall eine amerikanische große Firma gefunden, wo ich zuerst angefangen habe als IT-Leiter für Österreich und das wurde immer größer. Ich war dann IT-Leiter für Europa und dann auch teilweise weltweit. Und dort ist es dort ist viel passiert, würde ich sagen. Das Erste eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich dort gelernt eigentlich, was Führung für mich bedeutet. Weißt du, ich war einfach jemand, der nicht IT-Leiter oder Teammanager oder Manager von irgendwas geworden ist, weil ich besonders gut bin im Managen, sondern eher so, wie es halt früher oft der Fall war, ich war in meinem Fach extrem gut. Und durch diese fachliche Kompetenz fällt man dann manchmal nach oben und weiter nach oben und weiter nach oben. Aber um ehrlich zu sein, ich will ja nicht für alle sprechen, aber ich hatte damals überhaupt keine Ahnung von Führung. Und Führung habe ich gelernt in 15 Jahren Führungsposition. Und ich habe da sehr viel für mich lernen müssen. Aber ich bin eben auch derjenige, der immer aufzeigt, wenn es irgendwo was Spannendes gibt. Und ich kann mich erinnern, irgendwann ist unser Personalleiter leider auf Rente gegangen. Und da hat sich eine Position aufgetan im Facility Management. Auch das fand ich super spannend. Ich natürlich aufgezeigt, dann war ich Facility Leiter für ganz Europa zusätzlich. Also irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich in der IT 180 Angestellte hatte, einen Großteil in Asien. Deswegen war ich permanent gejetlaggt, auch wenn ich zu Hause war und nicht unterwegs. Ich habe halt Conference Calls gehabt von 3 bis 5 in der Früh. Zusätzlich hatte ich 35 Personen im Facility Management. Ich war wirklich ganz gut beschäftigt, würde ich sagen. Und zum Glück hatte ich damals einfach 2 Assistentinnen, die unglaublich gut waren. Und die haben mir immer sagen können, wann ich was zu tun habe und wo ich eigentlich zu sein habe. So, das ist so irgendwann die Ausgangsposition gewesen, von der ich angefangen habe, mich zu entwickeln.
Jetzt lass uns mal einen Blick drauf werfen. Ich mag das ganz gerne in dem Podcast. Was sind denn so 3 Highlights in deinem Leben, die dich hierher gebracht haben? Also da, wo du heute stehst, was du heute tust, wie du heute lebst. Was sind denn so 3 Punkte, die du uns mitteilen möchtest?
Das Erste, definitiv, ich war immer ein Mensch, der der Meinung ist, dass man kein Urteil haben darf über Dinge, die man nicht selbst probiert hat. Und ich fand das damals doof und ich finde das heute doof, wenn Leute über Themen urteilen, von denen sie eigentlich keine Ahnung haben. Deswegen habe ich sehr früh angefangen, alles Mögliche auszuprobieren. Weißt du, und selbst wenn ich nur 2 Stunden fechten war, dann kann ich dir heute sagen, Fechten finde ich total cool, aber irgendwie macht es mir keinen Spaß. So, und das habe ich mit ganz vielen Dingen gemacht in meinem Leben. Und also das ist das eine, was mich zu dem macht, was ich heute bin. Ich probiere immer viele Dinge aus. Ich bin einfach offen, Dinge auszuprobieren und zu lernen. Ich bin sehr neugierig, glaube ich. Und das wurde auch von meiner Mutter sehr stark gefördert. Ich war nie ein besonders guter Schüler. Ich habe, glaube ich, in das österreichische Schulsystem nicht so gut hineingepasst und ich habe mit 16, glaube ich, die Programmier-HTL verlassen, weil ich einfach unglaublich schlecht war in der Schule und habe dann bedingt durch meine Mutter verschiedene Berufe ausprobieren müssen. Und so war ich einen Monat Installateur, ich war Tischler, ich war Bäcker, ich war Kindergärtner, ich war Verkäufer, ich war Glasbläser. Ich kann eine endlose Liste aufzählen, was ich alles probiert habe. Und nach 1,5 Jahren oder so war mir klar, mir macht ganz viel Spaß, aber ich fühle mich noch zu jung zum Arbeiten und ich wollte an die Schule zurück. Und das war damals in Österreich gar nicht so einfach möglich. Ich hätte dann nur HTL-Abendschule machen können und in dem Alter, also mit meiner Einstellung, es hätte einfach nicht funktioniert. Und habe dann durch einen reinen Zufall eine internationale Schule in Dänemark gefunden und bin dann nach Dänemark gegangen mit 17 oder so und alleine und habe dann 3 Jahre in Dänemark gelebt und habe dort das deutsche Abi gemacht. Also ich bin, glaube ich, einer der wenigen Österreicher mit einem deutschen Abi. Ja. Und so habe ich immer viel ausprobiert, weißt du? Und dann, was schlussendlich wirklich ein sehr wichtiger Punkt war in meinem Leben, ich habe ja gerade vorher schon erzählt, was die Ausgangsbasis war, von der ich angefangen habe, neu zu lernen. Ich habe irgendwann in meinem Leben die Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein, komplett verloren. Ich kann mich erinnern an ganz viel Kinderzimmerzeiten, wo ich mit meinen Kindern da sitze und Lego spiele, aber ich stecke Legostein auf Legostein, aber mit dem Kopf bin ich nicht anwesend. Ich war permanent mit meinem Kopf in irgendwelche wichtigen Gespräche oder Mitarbeiterthemen oder Projektorganisation. Das wurde immer schlimmer. Also ich kann mich an ganz viele Abendessen erinnern, wo so die ganze Familie unterhält sich über ein Thema und dann drehen die Kinder sich um und sagen, und Papa, was haltest du davon? Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon die sprechen. Und ich habe damals aus einem reinen Zufall an einen Kurs teilgenommen, Der hieß damals Inbox Zero. Das ist so ein Schlagwort in der Produktivitätsszene damals und heute, würde ich sagen. Und ich habe in diesem Kurs gelernt an einem Tag, wie ich mit meinen E-Mails ganz anders umgehe. Mhm. Und was ich da zum ersten Mal für mich mitgenommen habe, dass ich mit ein klein bisschen mehr Organisation und so ein klein bisschen bessere Methode viel mehr Kontrolle über meinen täglichen Alltag bekommen kann. Und das war für mich total neu, denn ich bin schon ein bisschen ein Chaot und das bin ich auch heute noch und das bin ich auch gerne. Genau, aber da, das glaube ich, war ein sehr entscheidender Punkt in meinem Leben, wo sich enorm viel verändert hat für mich.
Genau. Ja, und deswegen haben wir ja diese Episode genannt, vom Leben neben der Spur zum Things Done Enthusiast. Und ja, und wir sind ja jetzt hier in diesem Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und stellen uns die Frage, was Führungskräfte wirklich brauchen oder was bedeutet Führung in New Work? Und Pascal, du lüftest ja in deinen Seminaren, wie gesagt, deinen Werdegang, wie wir es gerade gehört haben, vom chaotischen Top-Manager, Familienmensch, begeisterter Vater von zwei Jungs und deinem jetzigen Blick auf die Produktivität oder auf das, was wirklich so auch dazu führt, dass wir zufriedener sind durch Getting Things Done. Aber du bist ja auch in dem 5 AM Club und hast mir gerade gesagt, du warst heute Morgen schon im Fitness, du hast schon zwei Calls gehabt. Und lass uns doch einfach mal einen Blick für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer durch dieses Dickicht bekommen, wie du es tatsächlich geschafft hast. Was war es denn im Thema Selbstführung, was du dann verändert hast? Du hast gerade schon angesprochen, das Seminar von Zero Inbox. Und wie ist es denn dazu gekommen? Was ist denn das mit dieser Selbstführung? Und auch wenn wir diesen Blick auf diesen Five-Club werfen, was hier heißt, du stehst um 5 Uhr in der Früh auf und hast dann da eine ganz klare Routine. Und da gibt es ja ein weit gespanntes Community um den Globus, wirklich um 5 Uhr aufzustehen. Und dann praktisch aus dem Tag das Beste ja zu gewinnen, dadurch, dass man morgens ausgeschlafen ist und Dinge strukturierter und mit viel mehr Energie machen kann.
Zuerst, glaube ich, fange ich damit an, dass ich gar nicht so gern darüber spreche, dass ich um 5 Uhr aufstehe. Die meisten Leute halten mich für verrückt, wenn ich das erzähle. Aber ich muss halt auch dazu sagen, dass ich mich seit mittlerweile 15, 20 Jahre mit Produktivität beschäftige. Und das hat nicht Klick gemacht. Und ich bin von heute auf morgen um 5 Uhr in der Früh aufgestanden und bin produktiv wie ein Irrer. So ist das überhaupt nicht passiert. Mhm. Das ist ein jahrzehntelanger Prozess gewesen. Und ich bin stetig interessiert, mich selber noch ein bisschen besser zu machen und Dinge für mich noch mehr besser zu regeln. Und so probiere ich Methoden aus. Und was für mich funktioniert, behalte ich einfach. Und ja, du hast recht, also ich bin heute sehr früh aufgestanden. Ich habe ganz gemütlich, weil um die Uhrzeit schläft ja jeder, da gibt's gar keine Inputs, ganz gemütlich mir einen Kaffee gemacht und ein bisschen Internet gesurft beim Kaffee trinken. Das ist so ganz entspannend. Das dauert aber bei mir auch nur 10 Minuten. Und dann springe ich in meine Trainingsklamotten und dann mache ich also mindestens 1,5 Stunden Fitness, was für mich einfach wichtig ist. Mhm. Also ich bin draufgekommen, Ich mache das ja nicht, um Arnold Schwarzenegger zu werden, auch wenn das sehr toll wäre. Aber ich brauche diese Bewegung, um den für mich notwendigen Fokus zu bekommen. Und das ist etwas, was mir einfach jahrzehntelang gefehlt hat. So Fokus, weißt du, die Möglichkeit, im Hier und Jetzt zu sein. Und das ist etwas, was ich versuche, wirklich immer zu halten. Ich glaube auch, das ist eine der großen Schwierigkeiten in der heutigen Welt, fokussiert und im Hier und Jetzt zu sein, weißt du, mit diesen ganzen Notifikationen, die wir alle haben, sind immer schlimmer. Und ich glaube manchmal, dass ich in 45 Minuten fokussierter Arbeit mehr schaffe als manche Menschen in einer ganzen Woche. Und das fordert nicht viel. Das erfordert einfach ein paar Gewohnheiten, die ich mir angewöhnt habe, wie ich meinen Tag starte, wie ich meine Arbeit starte und vor allem ganz wichtig, wie ich meinen Kopf frei halte. Und das ermöglicht mit.
Ja, und Getting Things Done ist ja eine Methode dazu. Und es geht ja nicht darum, jetzt noch mehr, noch produktiver, noch effizienter zu sein, sondern du erzählst ja auch gerne in deinen Seminaren, dass es darum geht, wieder in die Kreativität zu kommen, dass man wirklich wieder innovativer ist, dass man halt das, wo wir sagen, ja, also der Kopf ist ja dazu da, dass wir denken und zwar nicht über die Sorgen nach, sondern dass wir halt etwas schaffen können. Ja, und darum geht es ja. Es geht ja nicht, den super vollen Terminkalender zu haben, sondern das alles so weit zu kondensieren, dass wir in das Wesentliche kommen.
Genau.
Da nochmal sagen, warum beginnt es gerade als Führungskraft, Vorbildfunktioner, dass wir so leben können.
Also das erste Mal zum Thema Führungskraft, also das ist halt auch etwas, was ich einfach über Jahrzehnte lernen musste für mich selber. Ich habe immer gedacht, als Führungskraft, weil ich von da kam, bist du erstens der Beste sowieso in deinem Fach und du bist quasi der Vorturner und alle anderen müssen nachturnen.
Mhm. Haben wir auch so gelernt, ne?
Ich weiß nicht, ob wir das so gelernt haben, ich auf jeden Fall.
Mhm.
Ja. Und ich habe ganz, ganz lange gebraucht, um zu verstehen, dass das überhaupt nicht stimmt und dass es auch überhaupt nicht funktionieren kann eigentlich. Das hat viel, das ist ein Rattenschwanz natürlich hinterher, deswegen war ich immer wahnsinnig schlecht im Delegieren zum Beispiel, weil ich war ja immer der Meinung, es ist besser, ich mache selber, dann ist es schneller fertig und ordentlich und genauso, wie ich es brauche. Aber wie kurzsichtig das eigentlich ist, ja, wenn ich die Zeit nicht investiere in meine Mitarbeiter zum Beispiel und denen wirklich ermögliche, Dinge zu machen, dass das Thema immer bei mir liegen bleiben wird, das ist also so kurzsichtig, das habe ich nicht gesehen. Ja. Und vor allem auch kurzsichtig insofern, dass ja nur durch verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen, die zusammenarbeiten, du auch Produkte oder Ergebnisse erzielen kannst, die einfach besser sind als das, was du alleine machen kannst. Das habe ich lange, lange nicht verstanden. Und es hat lange gebraucht, dass ich meine Führungsposition viel mehr vom Vorturner entwickelt habe zu, ich würde sagen, eher einer Mentorenrolle oder jemand. Also ich finde, in einem Team hat jeder eine gewisse Rolle und meine Rolle ist es halt, fürs Team zu kämpfen. Ich bin jemand, der gerne draußen steht und ich kann gut reden und ich habe kein Problem, vor 1000 Leuten zu sprechen und andere Leute schon. Mhm. Das ist meine Rolle.
Mhm.
Ich kümmere mich darum, dass mein Team arbeiten kann und das zu ihrem größten Potenzial. Und es gehört nicht nur kämpfen nach außen, sondern es gehört auch dazu, eine Vorbildfunktion nach innen zu sein, mhm, und den Menschen auch zu zeigen, wie kann man arbeiten zum Beispiel. Und das ist eben auch eines der großen Themen von Getting Things Done. Also ich finde, das ist einfach ein Teil der fehlenden Ausbildung. Wir lernen in der Schule ganz viel Zeugs, hauptsächlich auswendig lernen. Aber wie wir arbeiten können, wie wir uns organisieren können, das lernt überhaupt niemand. Das haben wir alle selbst uns beigebracht. Wir haben Dinge ausprobiert, wir haben Dinge von Freunden und von Kollegen abgesehen. Und Dinge, die funktionieren, haben wir uns behalten. Aber es gibt natürlich sowas wie Best Practices hier auch. Mhm. Und damit sollte man sich hin und wieder beschäftigen. Und das, jetzt habe ich wie immer sehr weit ausgeholt. Der zweite Teil deiner Frage war, genau, also warum ist es nicht nur wichtig für die Führungskraft, für sich selber zu beginnen, sondern generell Produktivität? Wie du gesagt hast, Produktivität für mich bedeutet ja nicht, dass ich jetzt noch mehr erledige und noch mehr erledige. So früher, wenn ich Leuten erzählt habe, ich bin Produktivitätscoach, dann haben die immer gewusst, was ich mache. Ich gehe in irgendwelche Firmen und helfe, noch bessere Roboter zu erzeugen, die noch mehr Output generieren. Aber das große Geheimnis von Getting Things Done ist, es geht überhaupt nicht darum, irgendein Zeugs zu erledigen. Es geht darum, sich angemessen mit seiner Arbeit und mit seinem Leben zu beschäftigen, dass, wenn ich halt gerade 10 Minuten Zeit habe, ich auch wirklich weiß, was ich jetzt machen sollte und wie das wirklich voranbringt. Mhm. Und da gehört ganz viel dazu. Das sind Dinge wie, weißt du, so der Klassiker ist, ich höre immer diesen Vergleich zwischen unserem Gehirn und dem Computer. Das ist so ein Klassiker, den ich echt oft höre. Und was halt übersehen wird, ist, dass unser Kopf ganz anders funktioniert als unser Computer und trotzdem behandeln wir das alles gleich. Weißt du, unser Computer, der hat für alles passende Speicherslots. Wenn ich mit dir nächste Woche Mittwoch um 14.30 Uhr einen Termin habe, dann habe ich am Computer einen Kalender. Mhm. Und das ist der passende Speicherslot, denn der wird mich zum richtigen Zeitpunkt daran erinnern.
Mhm.
Unser Gehirn zum Beispiel hat Datum und Uhrzeit ja gar nicht eingebaut.
Mhm.
Das heißt, unser Gehirn funktioniert grundsätzlich anders. Wie funktioniert unser Gehirn? Das funktioniert vielmehr so, ich bin in der Früh in der Dusche und beim Duschen merke ich, das Duschgel wird leer. Dann schreibt unser Kopf so ein kleines Post-it, Duschgel kaufen, und klebt es irgendwo im Gehirn ab.
Mhm.
Beim Zähneputzen denke ich mir, Zahnpasta könnte ich auch noch mitnehmen, dann kommt ein zweites Post-it, Zahnpasta kaufen. Ich fahre mit dem Auto ins Büro, ich höre von ein paar tollen Dingen, die am Wochenende stattfinden. Da könnte ich mit Freunden oder mit der Familie hingehen. Unser Kopf schreibt weiter Post-its, das muss man ja recherchieren,
und
klebt das auf den Stapel. Ich komme ins Büro, ich höre beim Kaffeetrinken von echt wichtigen Fernsehserien und von Dokumentationen, die ich mir ansehen muss. Der Kopf schreibt weiter Post-its. Und dann beginnt jetzt unser Arbeitsalltag mit hunderten E-Mails und Besprechungen und Projekten und Mitarbeitergesprächen. Und dann komme ich am Abend aus der Arbeit hinaus, gehe endlich in den Supermarkt, kaufe alles Mögliche ein, aber das blöde Duschgel war nicht dabei. Mhm. Und der Grund dafür ist einfach, wie unser Kopf funktioniert. Mhm. Es gibt ganz viele Untersuchungen dazu. Eine der ersten war 1954 von einem gewissen George Miller, der war Psychiater und der hat sich damit beschäftigt, wie viele Dinge können wir im Kopf behalten, die wir erledigen müssen, bevor wir wissenschaftlich nachweislich Informationen verlieren. Und die Frage stelle ich auch gerne in meinen Seminaren. Und ich muss echt sagen, der Schnitt, den ich höre, wenn Leute raten, ist bei 50.
Ja.
Ich höre auch manchmal 100 oder manchmal sogar 200 Dinge. Und George Miller hat 1954 festgestellt, dass es 7 sind. Mhm. Plus minus 2. Mhm. Es gibt dazu ein wissenschaftliches Paper, The Magic Number 7 kann man finden. Aber moderne Gehirnforschung geht davon aus, dass der Prozess sogar schon vielleicht bei 5 beginnt, des Vergessens. Mhm. Weißt du, und wenn unser Kopf so funktioniert, wenn man diese Fakten glaubt und heranzieht, dann macht es einfach Sinn, sich damit zu beschäftigen und anders zu organisieren. Mhm. Weißt du, wenn ich jetzt sagen würde, und das kann ja jeder Zuhörer gerne mal versuchen, nehmt euch einen Zettel, einen Stift, und dann schreibt ihr jetzt mal, also wenn ich dann Go sage, drückt ihr auf Pause und dann hört ihr wieder weiter. Und wenn ich dann Go sage, dann schreibt ihr einfach mal alles auf, was ihr jetzt gerade im Kopf habt, was ihr zu erledigen habt. Ja, also wichtige E-Mails, Projekte, denkt an Kunden, denkt an Mitarbeiter, denkt an Freunde, Verwandte, Familienevents und der Hochzeitstag. Denkt an alles, was ihr erledigen müsst und schreibt mal alles auf den Zettel auf. Und gebt euch ein paar Minuten und dann kommt zurück. So, und wenn ihr jetzt zurück seid, dann erstens werdet ihr vielleicht sehen, dass das schon ein bisschen Entspannung bringt, wenn man die Sachen mal aufschreibt. Aber ganz wichtig, wenn ihr die Sachen anseht, die ihr aufschreibt, also die meisten Leute schreiben einfach mehr als 7 Dinge auf, weil wir so viel Zeugs im Kopf haben. Mhm. Und unser Kopf kann nicht gut damit umgehen. Wenn ihr euch anseht, was ihr aufgeschrieben habt, dann werdet ihr sehen, dass es auch in keiner besonderen Struktur herausgefallen ist. Das kommt nicht nach Projekten, nach Kunden, nach Prioritäten. Vielleicht am Anfang, aber dann wird's wirrer.
Ja.
Unser Kopf kann damit nicht umgehen. Und das ist auch der Grund, warum uns in Meeting einfällt, oh, ich muss am Abend Wäsche waschen. Mhm. Oder warum ich am Abend im Bett lege und mir denke, ich muss morgen ganz dringend diese E-Mail hinausschicken. Die Information bringt mir an der Stelle ja nichts. Ich kann ja jetzt nichts machen. Aber unser Kopf funktioniert so.
Ja.
Und mit ein paar einfachen Prinzipien kann man das verbessern. Man kann den Kopf leer machen und man kann dabei auch bleiben. Und das habe ich halt geschafft über viele, viele Jahre. Und deswegen, wenn ich eine Sache mache, wie mit dir in einem Podcast-Studio zu sitzen, dann mache ich auch gerade wirklich nichts anderes. Mir fällt einfach gar nichts anderes mehr ein. Mhm. Das war ein langer Weg.
Ja, das glaube ich auch. Und es ist immer wieder, sich daran zu erinnern, vielleicht zu Anfang sich eine Gruppe zu schaffen, mit der man das regelmäßig gemeinsam macht, sodass man sich auch Feedback geben kann. Und da wären wir eigentlich schon bei dem, was hörst du denn von deinen Teilnehmenden aus dem Seminar? Wie erleben die denn ihre Veränderung? Weil du hast ja auch sehr viele Follower durch diese 5 Jahre Getting Things Done Trainer, aber viele Zeit, wo du auch schon in deinem Freundeskreis darüber berichtet hast. Ich habe es, glaube ich, sogar schon früher von dir gehört. Also Wie ist es denn, wenn sich jemand wirklich für diese Methode begeistert? Wie ist das denn, wenn du sagst, aha, ich habe dann hier, ich weiß dann auch, warum ich das mache, um das eben auch zu Simon Sinek zu bringen, wo ich weiß, dass du ihn als großes Vorbild siehst und ich selber auch, dieses einfach klar zu bekommen, warum mache ich das, wie mache ich das und dann bin ich bei dem Was. Ja, und das Was sind halt diese vielen Post-its oder auch diese Listen. Wie erlebst denn du die Veränderung von den Teilnehmenden, wenn die das wirklich dann auch umgesetzt haben und vorleben?
Ja, genau, wie du richtig sagst, ich mache das seit 5 Jahren offiziell als Trainer. Ich wollte das davor nie machen, weil durch meine Selbstständigkeit, Finanzen und Steuern, ich kann sagen, macht mir halt einfach gar keinen Spaß. Deswegen habe ich das früher eher unentgeltlich gemacht. Weißt du, eine der Sachen, die bei Getting Things Done anders ist als bei anderen Produktivitätsmethoden, die ich ausprobiert habe, ist, Getting Things Done ist eine Bottom-up-Methode. Es gibt Methoden, da wenn du das Buch, was dazugehört, aufschlägst, dann solltest du auf der ersten Seite eigentlich schon wissen, warum du auf diesem Planeten bist. Mhm. Und das hat für mich nicht so gut funktioniert, weil ich konnte das nicht beantworten. Gott, ich bin untergegangen in meinen E-Mails und Besprechungen. Mhm. Da konnte ich dir nicht sagen, warum ich auf dem Planeten bin. Mhm. Und Getting Things Done ist auch so eine Art Pyramidenmodell, wo immer Schicht auf Schicht auf Schicht gelegt wird. Aber es ist eben bottom-up. Es beginnt wirklich mit dem Alltag und der Kontrolle bekommen. Es sind ganz viele Tipps und Tricks, wie von wie kommst du den Kopf leer, wie gehst du mit deinen ganzen viel zu vielen Eingängen, E-Mail, Teams, Slack, Facebook, WhatsApp, wie gehst du damit gut um? Mhm. Wie verarbeitet man das ordentlich? Ja, mit einem Plan, dass es schnell und zügig geht. Und wie gehst du dann mit den daraus resultierenden nächsten Schritten um? Das ist so die Grundebene und das ist ein Level 1. Und das habe ich für mich implementiert, eben selber 2-3 Jahre sehr erfolgreich. Ich habe das ja selbst gelernt ursprünglich. Und ich habe mich dann, weil ich so viel davon gewonnen habe, wollte ich wissen, wie geht es denn da weiter in der Methode? Und in der Methode sind die nächsten Schritte dann das Festlegen von Verantwortungsbereichen. Und da habe ich mir am Anfang sehr schwer getan, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach gar keine Ahnung hatte, was kann denn bitte ein Verantwortungsbereich sein? Dabei ist es relativ simpel. Ja, also im Beruflichen haben die meisten von uns 3-4 Rollen. Jetzt zum Beispiel im IT-Bereich, meine Verantwortungsbereiche sind neue Technologien, das sind aber auch End-User und das ist natürlich Sicherheit. Und als Führungskraft habe ich natürlich noch den Verantwortungsbereich Führung. Das kann man relativ schnell abgrenzen. Im Privaten habe ich mir schwerer getan, aber auch da ist ja für die meisten relativ simpel. Wir alle haben Finanzen und wir haben ein Zuhause, wir haben Familie und Freunde. Und so habe ich recht lange gebraucht, das für mich herauszufinden. Aber als ich das hatte, habe ich mir das mal so aufgeschrieben, meine Verantwortungsbereiche. Und dann, ich hatte ja ein vollständiges Projektmanagementsystem, habe ich mir den Spaß gemacht, dass ich alle meine Projekte, die ich habe, meinen Verantwortungsbereichen zugeordnet habe. Das war einfach so Interesse halber. Und das war ein entscheidender Punkt in meinem Leben, weil ich habe da zum ersten Mal gesehen, wirklich visuell gesehen, dass alles, was ich proaktiv mache, meinen Arbeitgeber gehört. Und alle anderen Bereiche, die mir eigentlich, von denen ich behaupte, dass sie mir wichtig sind, wie Gesundheit und Freunde und Familie, ich kein einziges Projekt gehabt habe. Und ich habe dann angefangen, mir einfach aktiv in jedem meiner Verantwortungsbereiche ein Projekt zu überlegen. Und das war ganz schön schwierig und das hat sich auch wirklich komisch angefühlt. Bitte überleg dir mal ein Projekt im Bereich Gesundheit oder im Projekt Erziehung. Ja. Das war sehr schwierig beim ersten Mal. Und das war aber dann im Endeffekt ganz einfach. Weißt du, ich bin ja Facility-Leiter gewesen, ich habe so eine halbe Feuerwehrmann-Ausbildung. Dann bin ich draufgekommen, okay, wir haben einen Feuerlöscher zu Hause und ich bin der Einzige, der weiß, wie er funktioniert. Also habe ich ein Projekt ins Leben gerufen, dass meine Kinder wissen, wie ein Feuerlöscher funktioniert. Und wir haben ein riesen Feuer gemacht und wir haben Feuer gelöscht wie ein Irrer. Und das Outcome ist, wenn meine Kinder heute meine Wohnung brauchen, weil sie sind jetzt schon sehr viel älter, weil sie am Wochenende eine Party machen, dann weiß ich, dass es hier wenigstens zwei gibt, die wissen, wie der Feuerlöscher funktioniert. Und das mache ich mittlerweile einfach in allen meinen Verantwortungsbereichen. Beruflich und privat. Ja, also Führung ist auch so ein Klassiker. Übersieht man sehr häufig oder ich oder viele meiner Klienten auch, dass Führung ja ein Verantwortungsbereich ist, um den man sich aktiv kümmern muss. Und wenn ich meine Projekte so gestalte und ich habe einen Bereich Führung und ich sehe, der ist leer, dann kann das okay sein für eine gewisse Zeit lang. Aber das bedeutet, ich sollte wieder was unternehmen. Und seitdem ich das so mache, muss ich sagen, hat sich mein Leben ganz schön gedreht.
Genau, und jetzt sprichst du eine Sache an, weil Getting Things Done erkenne ich, dass viele Führungskräfte das für sich machen. So gesagt, das ist ein Bottom-up-Thema, also im Sinne von, du zeigst dann aber auch deinen Kindern, wie das Ganze funktioniert. Und da hat David Allen sich auch mit seinen Kollegen, mit seinem Team auch weiterentwickelt und hat auch das Buch herausgegeben, wo es darum geht, Getting Things Done in dem Team zu leben. Weil ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Hebe, um das Ganze nochmal ja zu beschleunigen auch oder zu festigen.
Ja, genau. Also eines der typischen Probleme, die ich heute in sehr vielen Firmen antreffe, ist, dass wir in unserer agilen Welt, manchmal frage ich mich, was agil genau bedeutet. Es ist, glaube ich, ein sehr weit gefasster Begriff, aber ich benutze den jetzt auch. In unserer agilen Welt geben wir unseren Mitarbeitern immer mehr Verantwortung und immer mehr Freiheit. Das ist auch heute, glaube ich, wichtig. Das ist auch, was gefordert wird. Und ich glaube, dass es auch sinnvoll ist. Das Problem ist aber nur, was dadurch entsteht, wenn wir Mitarbeitern, vor allem Jungen, aber nicht nur, aber oft Junge, die fühlen sich durch meiner Erfahrung noch mehr gestresst. Immer mehr Verantwortung geben, selbstständig Entscheidungen zu treffen und selbstständig mit hunderten Projekten umzugehen und 10.000 E-Mails und so weiter und so weiter. Und wir ihnen aber nicht zeigen, wie das funktioniert.
Ja.
Dann steuert das Schiff in keine gute Richtung. Wenn ich das mal so sagen kann. Und ich habe Kunden, wo natürlich der Chef ein Getting Things Done Fan ist, aber mehr oder weniger alle Mitarbeiter mittlerweile bei mir oder bei Kollegen von mir in Schulungen hatte. Und ich kann dir sagen, dass innerhalb der Firma, in diesen Firmen sich unglaublich viel verändert hat. Wir reden hier von Zuverlässigkeit zum Beispiel. Ja, wenn ich dir sage, du, bitte, egal worum es geht, schick mir eine E-Mail, ich verspreche dir, du bekommst morgen eine Antwort, dann funktioniert das ja nur, wenn du morgen wirklich eine Antwort bekommst.
Ja.
Und wenn du Mitarbeitern oder Menschen zeigst, wie man das auch wirklich machen kann, wie gehst du mit 100 E-Mails um, zuverlässig, was gibt es für Methoden, damit dir die Sachen nicht vom Tisch fallen, was gibt es für Methoden, die dir helfen, Entscheidungen zu finden. Also du musst halt meiner Meinung nach Menschen enablen, glaube ich, sagt man heute, um ihren Job überhaupt zu machen. Und nicht sie einfach nur dort hinstecken, weil sie es fordern und ihnen alle Freiheiten geben und dich dann wundern, warum da nichts passiert.
Sozusagen die Aufforderung oder der Ruf enabled alle eure Mitarbeitenden, dass sie wirklich sich besser organisieren können und die Köpfe frei bekommen für Kreativität, aber auch für Entscheidungsfindung mutiger sind, weil sie halt die Kontrolle haben. Ich glaube, das ist eines der wesentlichen Dinge in dieser New Work, dass wir halt die Kontrolle über das behalten, was praktisch unsere Aufgabenfelder und unsere Verantwortungsfelder sind.
Aber genau, das ist genau richtig. Also viele Menschen verlieren einfach die Kontrolle in diesem Arbeitsumfeld. Und zwar ohne, dass sie es mitkriegen, weißt du, ist ja auch so ein Schneeball. Der beginnt zu rollen und der wird größer.
Ja.
Und dann beginnt der Stress. Und das kann man alles vermeiden.
Ja, und der Stress hilft ja nicht. Manchmal braucht man ein bisschen Stress, aber es gibt ja immer den Eustress oder der Distress. Aber es ist so, dass der, wenn der wirklich überhand nimmt und du es nicht mehr kontrollieren kannst oder selber irgendwie reduzieren kannst, dann wird's krank. Ja, dann rutschen wir möglicherweise in eine Burnout-Situation. Und dann wollte ich dich noch fragen, weil du redest ja auch mit deinen beiden Söhnen über dieses Thema und du bist ja auch in dem Thema Schule sehr engagiert, selber nochmal ausbilden lassen zu einem Freizeitpädagogen. Das heißt also, auch da hast du ja den Blick darauf, was würde das denn bedeuten, wenn Jugendliche oder Kinder schon von ganz Anfang an lernen, damit umzugehen?
Einfachstes Beispiel. Ich habe zwei Söhne, sie sind sehr unterschiedlich, so wie alle Menschen. Und bei meinem jüngeren Sohn ist mir aufgefallen, als ich den mehrmals von der Schule abgeholt habe, dass der jedes Mal wahnsinnig gestresst war. Gestresst von tausenden Dingen gefühlt, die er mitteilen muss. Dinge, die in der Schule passiert sind, Dinge von Freunden, aber vor allem ganz wichtig, schulische Themen, die vom Lehrer mitgeteilt wurden, die er den Eltern mitteilen muss, Unterschriften, die er braucht und. Der war jedes Mal wahnsinnig gestresst. Und das ist etwas, ein Bild, was ich kenne aus meinem beruflichen Umfeld. Und irgendwann habe ich angefangen, stopp, bevor du mir jetzt was von der Schule erzählst, nimm doch mal dein Handy heraus und mach die Notizen-App auf und schreib jetzt alles auf, was du im Kopf hast. Und danach kannst du mir alles erzählen. Klingt heute, wenn ich die Geschichte erzähle, frage mich, ob es unfreundlich klingt. Aber der Outcome war, als wir das 4-5 Mal gemacht haben, kam der schon aus der Schule hinaus, während er ins Handy getippt hat. Und der Stress war sichtbar reduziert. Einfach, weil er gar nicht diesen Stress hatte, dass er versucht, Dinge nicht zu vergessen. Er hatte ja eine Methode. Er hat sie aufgeschrieben. Ja. Und das ist eben in der Schule das Gleiche wie in der Arbeit. Der Punkt ist, niemand bringt uns bei, wie wir uns organisieren können. Dabei ist es so einfach. Weißt du, irgendein Werkzeug, was für dich funktioniert, das kann sein eine coole Handy-App, das kann sein Stift und Papier. Und wenn du immer alles aufschreibst, was du im Kopf hast, dann wirst du es nicht vergessen. Und der nächste Schlüssel, natürlich eine Gewohnheit, ist halt dann, dass du in regelmäßigen Abständen dieses Ding nimmst. wo du Sachen hineinschreibst,
ja,
und dann halt mal durchgehst für dich und sagst, okay, was muss ich hier machen und was ist der nächste Schritt und wie geht das weiter? Und wenn du das so methodisch angehst, dann ist der Stress halt weg. Und das geht bei Kindern so und es geht bei Erwachsenen so. Und das geht deswegen so, weil wir alle Menschen sind und uns einfach keiner zeigt, wie es funktioniert.
Fallen wir halt viel weniger ins Burnout. Ja, wir sind viel ruhiger, kontrollierter, strukturierter, und können damit halt Dinge, die wichtig sind, viel besser gestalten. Pascal, wir kommen jetzt allmählich zum Ende, aber sag uns doch bitte noch, was dir an deiner Arbeit, weil der ist ja auch dieser bunte Blumenstrauß, den du uns gezeigt hast, so richtig besonders viel Freude und Spaß bereitet.
Ha. Auf der einen Seite, es ist genau der Blumenstrauß. Ich bin gerne vielseitig beschäftigt, also sowohl in der IT, als auch im Coaching, als auch im Trainingsbereich. Ich arbeite gerne mit Kindern, wie du weißt. Für mich ist das sehr wichtig, weil dadurch wird für mich einfach nichts eintönig. Und ich mache wirklich alles, denke ich, immer zu 100%. Ich habe nämlich Spaß in jedem Teil meiner Arbeit. Und das ist für mich total wichtig. Ich glaube, sonst würde ich das auch nicht machen. Und könnte es auch gar nicht machen in der Intensität. Was mir wirklich Spaß macht, ist, mit Menschen zu arbeiten. Und das ist jetzt komplett unabhängig von Alter oder sozialen Stand. Und ich teile gerne Dinge, die für mich funktionieren, und tausche mich gerne aus. Und mein Lohn ist es, wenn irgendjemand da irgendwo einen Teil von meinen Trainings oder Gesprächen oder Coachings oder Mentorings einfach für sich mitnimmt und dadurch mehr Raum für das bekommt, was ihm wichtig ist. Das ist das, was mich antreibt.
Ja, sehr schön. Danke, danke für deine tollen Insights und für das, was du mit uns geteilt hast. Also ich denke, es sind viele neugierig geworden, und damit sie eben auch mit dir Kontakt aufnehmen können, werden wir deine Kontaktdaten, ob das LinkedIn ist oder ob das deine Website ist, in den Shownotes publizieren. Und da bin ich ganz sicher, dass der eine oder die andere dich noch kontaktieren möchte, um nochmal mehr Informationen zu bekommen oder eventuell sogar an einem Seminar teilzunehmen. So, ich sag danke.
Super gerne.
Unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.